der Donnerstagabend. Hier ist der Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner. Sie sind die Klärwerke des Körpers, reinigen das Blut von giftigen Substanzen, regulieren den Wasser- und Salzhaushalt sowie das Säure-Blasen-Gleichgewicht und produzieren Hormone, die zum Beispiel den Blutdruck regulieren. Diese Vielzahl wichtiger Funktionen zeigt die Bedeutung der Nieren für unser Leben und die Gesundheit. Entsprechend bedrohlich sind Nierenerkrankungen. Genau deshalb sprechen wir heute über dieses Thema. Mein Gast ist der Chefarzt der Nephrologie und der Rheumatologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Carsten Böger. Herr Dr. Böger, was machen die Nieren denn überhaupt?
Die Nieren sorgen dafür, dass wir das Wasser, das wir zu viel trinken, wieder ausscheiden. Das sehen wir dann als Urin. Sonst, wenn wir nicht ausscheiden, dann läuft das Wasser in die Lunge und in den Bauch und dann können wir irgendwann nicht mehr gescheit atmen. Das zweite ist, die Niere ist da zum Entgiften. Es gibt verschiedene Stoffe, die wir während des Tages so herstellen, so Abfallprodukte, und die müssen ausgeschieden werden. Und das kann die Niere sehr gut. Das kann andere Dinge, muss die Leber ausscheiden oder verstoffwechseln, aber die Niere scheidet zum Beispiel Säure aus, scheidet bestimmte Blutsalze wie Kalium aus, und scheidet auch einfach solche so Art Nierengifte aus, damit wir normal leben können. Und die Niere sorgt auch dafür, dass wir einen gut eingestellten Blutdruck haben, hat so Hormone, die hergestellt werden, die den Blutdruck regulieren. Und die Niere stellt auch das Erythropoietin her, das EPO, das die Fahrradfahrer als Doping benutzen. Das produziert die Niere, damit wir genügend rote Blutkörperchen haben. Und wenn die Nieren versagen, dann fehlt das EPO.
Jetzt funktionieren die Nieren bei den meisten Menschen, Gott sei Dank, reibungslos. Was passiert denn, wenn die Nieren nicht mehr reibungslos funktionieren?
Na, ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, wenn die Nieren nicht mehr gut arbeiten, fängt es zunächst damit an, dass die Nieren nicht mehr so gut entgiften. Davon merkt der Patient erstmal gar nicht so viel, weil es ein sehr langsamer, schleichender Prozess ist. Man wird ein bisschen müder, man kriegt weniger Appetit. Und erst wenn es wirklich spitz auf Knopf steht, wenn es eigentlich schon zu spät ist, dann merkt der Patient was. Dann wird man immer müder, die Blutsalze werden so durcheinander, dass vielleicht auch mal Rhythmusstörungen entstehen. Und durch den EPO-Mangel wird man auch, kriegt man eine Blutarmut und wird immer müder und schlapper und antriebsloser. Das ist, wenn die Nieren langsam und chronisch versagen. Da fragt man sich jetzt, was ist denn da mit der Ausscheidung? Das ist in der Tat so, dass es ganz lange braucht, bis die Ausscheidung weggeht. Die Urinausscheidung funktioniert relativ lange noch. Und deshalb ist es so tückisch, man merkt eigentlich so lange nichts. Anders ist es beim akuten Nierenversagen. Da kann es so sein, dass über Nacht plötzlich die Nieren gar nichts machen. Da gibt es verschiedene Krankheiten, die das machen können, aber das ist eher selten.
Manch einer klagt ja oft über Schmerzen im Nierenbereich. Ist das ein Anzeichen für ein Nierenversagen oder geht es eher in den Bereich Aberglaube?
Na, es ist so, dass die häufigste Ursache für Schmerzen im Nierenlager ist eine Nierenbeckenentzündung. Das ist dann sozusagen ein Harnwegsinfekt, ein schlimmer Harnwegsinfekt, der lebensbedrohlich sein kann. Und wegen dem muss man dann schon zum Arzt und gucken, ob da ein Harnwegsinfekt ist. Und dann kann man Antibiotika geben. Eine zweite wichtige Ursache ist ein Nierenstein. Das ist dann ein kolikartiger Schmerz, der so kommt und geht. Das ist dann auch eigentlich eine Krankheit der ableitenden Harnwege. Auch wieder ihr Domäne der Urologen. Ein richtiger Nierenschmerz, der eine eigene Nierenerkrankung andeutet, das ist nur bei ganz wenigen Erkrankungen der Fall. Zum Beispiel die Infektion mit dem Hantavirus. Das ist jetzt gerade in der Frühlingszeit, wenn die Leute ihre Keller und ihre Ställe ausmisten, wo die Mäuse überwintert haben. Die sind die Träger dieser Viren. Und wenn man den Kot einatmet beim Ausputzen der Keller, kann man diese akute Virusinfektion kriegen. Und die ist so akut, dass dann die Nieren anschwellen und das tut weh. Und dann tun meistens beide Nierenlager weh. Also das wäre ein Hinweis für eine eigenständige Nierenerkrankung.
Sie haben vorhin gesagt, ein Symptom für eine Nierenerkrankung ist, dass man sich schlapp fühlt, dass man sich müde fühlt. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass man sich schlapp fühlt. Soll man deshalb gleich zum Arzt gehen oder wie schaut es da aus?
Naja, es gibt natürlich viele Gründe, weshalb man sich schlapp fühlt und müde fühlt. Die Frühjahrsmüdigkeit sei da ein Stichwort. Im Herbst ist die Herbstmüdigkeit, also es gibt immer Gründe. Es gibt natürlich auch viele Erkrankungen, die zu Müdigkeit führen. Also wenn es jetzt über einige Wochen geht und man hat das Gefühl, das habe ich noch nie in dem Ausmaß gehabt, da stimmt was nicht mit mir. Ja, dann muss man erstmal zum Hausarzt gehen. Und der Hausarzt schaut sich dann den ganzen Patienten natürlich an. Man kann nicht dann nur auf die Nieren schauen, da muss man auf den ganzen Körper gucken. Müdigkeit und Abgeschlagenheit kann auch Ausdruck einer allgemeinen Blutarmut sein, wie mein Magengeschwür, oder kann auch Hinweis für einen Krebs sein, kann auch sein, dass es eine Nierenerkrankung ist. Und der Hausarzt weiß, wie er das schnell auseinanderdividiert und weiß dann, zu welchem Spezialisten er den Patienten schicken muss.
Das heißt also, so eine Untersuchung beim Hausarzt kann durchaus auf Nierenversagen dann auch hindeuten. Gibt es da auch ein Alter, wo Sie sagen, ab diesem Zeitpunkt sollte man sich mal regelmäßig auf die Nieren untersuchen lassen, oder ist das völlig unabhängig vom Alter?
Also das kann eine chronische Nierenerkrankung kann in jedem Alter auftreten. Das gibt es auch bei Kindern, leider, ja. Je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es natürlich. Und wir wissen, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Industrienation sind die häufigsten Ursachen für Nierenerkrankungen ist der Diabetes, also die Blutzuckererkrankung, und der Bluthochdruck. Und die zwei Dinge zusammen verursachen mehr als die Hälfte aller chronischen Nierenerkrankungen, aller Nierenversagen, die zur Dialysepflichtigkeit führen. Das heißt, wenn man einen Diabetes hat oder einen Hochdruck, und man ist ein bisschen älter, sag mal über 50, dann sollte man schauen, dass der Hausarzt regelmäßig auch den Urin anschaut und ab und zu im Blut den Nierenwert, das Kreatinin, bestimmt, um einfach zu schauen, dass die Nieren nicht betroffen sind von diesen zwei Risikofaktoren. Wenn man den Blutdruck und den Zucker nicht hat, dann kann man unabhängig davon immer eine Nierenerkrankung kriegen, in jedem Alter. Und da spielen dann erbliche Faktoren eine Rolle. Wenn man in der Familie jemanden hat, der nierenkrank ist, der in der Dialyse vielleicht sogar war, dann sollte man einmal in seinem Leben, egal in welchem Alter, mal zum Nierendoktor gegangen sein oder zum Hausarzt, und der soll sich die Nierenwerte ansehen, um sicher zu sein, dass man nicht selber die gleiche Nierenerkrankung hat wie der Angehörige.
Wir sprechen jetzt immer von Nierenerkrankungen im Allgemeinen. Welche Erkrankungen der Niere gibt es denn überhaupt?
Genau, also die häufigsten in unserer Gesellschaft sind Erkrankungen durch Schädigung durch den Diabetes, die sogenannte Diabetes-assoziierte Nierenerkrankung, oder die Blutdruckschädigung der Niere. Das sind die zwei großen, wichtigen Ursachen für eingeschränkte Nierenfunktion und für Dialysepflichtigkeit. Dann gibt es noch ein paar erbliche Erkrankungen, allen voran die Zystennierenerkrankung. Eine Zyste oder zwei Zysten in den Nieren, das macht eigentlich nichts aus. Aber die erbliche Nierenerkrankung durch Zysten, die, da hat man dann, sieht man die Nieren fast gar nicht mehr, sondern die bestehen dann komplett nur noch aus Zysten. Familien mit Zystennierenpatienten in der Familie, die wissen, wir haben eine Familie mit Zystennieren. Und da sollen sich alle Angehörigen untersuchen lassen, ob sie die Zysten haben. Dann gibt es noch seltene Autoimmunerkrankungen wie der Lupus oder der Morbus Wegener. Es gibt verschiedene Autoimmunerkrankungen, wo der Körper sich selber angreift und nicht nur die Niere, sondern auch andere Organe, die Haut, die Gelenke, die Lunge. Und das sind dann wirklich sehr aggressive, schnell verlaufende Erkrankungen, die die Niere wirklich von innen zerstören durch Entzündungsprozesse, wo man relativ schnell, sehr schnell handeln muss und das Immunsystem unterdrücken muss. Und dann gibt es noch durchaus immer wieder Fälle, wo man gar nicht weiß, warum der Mensch nierenkrank wurde. Man hat keinen Hochdruck, man hat keinen Diabetes. Vielleicht hat der Patient mal vor langer Zeit Schmerzmittel genommen, ganz viele Schmerzmittel. Und dann findet man keine Ursache und dann tut man sich schwer, genau zu sagen, warum. Aber die häufigsten sind Diabetes, Hochdruck, erbliche Erkrankungen und die Autoimmunerkrankungen.
Wenn man über Nierenerkrankungen spricht, dann hat man oft so das Gefühl, als ob das mittlerweile so eine Art Massenerkrankung wäre, dass sehr viele Menschen mit Nieren Probleme haben. Können Sie das so bestätigen? Ist das auch in den vergangenen Jahren mehr geworden?
Das hat mit der Gesellschaft zu tun, die langsam immer älter wird. Der Altersdurchschnitt steigt und je älter man wird, desto schlechter werden die Nierenwerte. Und bedingt dadurch, dass je älter man wird, umso höher ist das Risiko, Diabetes und Hochdruck zu haben. Und in der Tat ist es so, es gibt sehr gute Studien auch aus Deutschland, die zeigen, dass ungefähr jeder zehnte Mensch in der Bevölkerung entweder zu viel Eiweiß im Urin hat oder eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Die meisten davon bedingt durch den Blutzucker und den Hochdruck. Insofern, ja, man kann sagen, das klingt alles sehr viel, wobei man dazu sagen muss, die meisten dieser sogenannten Nierenkranken haben nur eine leicht eingeschränkte Nierenfunktion und sind jetzt nicht akut von der Dialyse bedroht, aber auf die muss man auch besonders Acht geben, denn wenn diese Patienten mit einer leicht eingeschränkten Nierenfunktion bestimmte Schmerzmittel schlucken, wie Ibuprofen oder Diclofenac, dann kann es sein, dass die Nieren ganz schnell ganz schlecht werden und dann braucht man Dialyse. Das heißt, wenn es heißt, es gibt viele Leute mit einer eingeschränkten Nierenfunktion, ja, das ist richtig. Der Grund, warum man diese Definition so locker gehalten hat, ist, man möchte möglichst viele erkennen, die gefährdet sind, schwer nierenkrank zu werden. Ja, und wenn man jetzt bedenkt, in Deutschland gibt es jetzt heutzutage um die 60.000 bis 80.000 Dialysepatienten, hochgerechnet auf die Bevölkerung von 80 Millionen, dann ist das gar nicht mal so viel, weil die wenigsten Patienten kommen bis zur Dialyse. Also jeder Nierenkranke hat auch ein sehr hohes Risiko, an Gefäßerkrankungen zu leiden, am Herzinfarkt oder am Schlaganfall zu erkranken und daran auch zu versterben. Das heißt, Nierenpatienten sind auch gefährdet, Begleiterkrankungen zu haben, die sein Leben oder ihr Leben bedroht. Und sodass die Leute es gar nicht unbedingt zur Dialyse schaffen, sondern vorher sterben. Und deshalb ist es so wichtig, früh die Früherkennung zu machen. Und da wiederum Blutzucker und Bluthochdruck und natürlich auch das Rauchen. Das sind die drei großen Risikofaktoren.
Sprechen wir mal über das Thema Vorbeugung. Sie haben jetzt schon ein paar Risikofaktoren angesprochen. Ich nehme mal an, wenn man das möglichst einschränkt, dann ist die Gefahr, dass man an Nierenproblemen leidet, relativ gering, oder?
Ja, die erblichen Krankheiten kann man dadurch natürlich nicht verhindern. Aber in der Tat, wenn man verhindern kann, dass man Diabetes kriegt oder wenn der Blutdruck immer gut kontrolliert ist, dann sinkt das Risiko, später nierenkrank zu werden. Wahrscheinlich ist es aber schon auch so, dass eine gewisse Neigung in uns liegt, in bestimmten Familien, beim Hochdruck schneller nierenkrank zu werden. Da gibt es erste Studien dazu, auch beim Diabetes ist es so, dass jemand beides haben muss. Er muss einen Risikofaktor haben plus eine bestimmte genetische Neigung. Bedeutet aber, wir können etwas tun. Den Zucker, den Diabetes, den Hochdruck, das Rauchen können wir behandeln oder abstellen. Und dann kommt es bei einer bestimmten genetischen Neigung nicht dazu. Denn die Genetik, die können wir nicht ändern. Wir sind alle, wie wir sind. Ja? Nur das, was von außen kommt, durch unseren Lebensstil. Ja? Wir haben das Glück, sehr, sehr gut zu leben, alle genug zu essen und zu trinken zu haben. Und dadurch haben wir auch viele Menschen, die übergewichtig sind, die dann eben diese Risikofaktoren entwickeln, wie Diabetes und Hochdruck.
Das heißt also, Ernährung spielt auch durchaus eine Rolle, oder?
Die Ernährung spielt eine Rolle, aber es gibt jetzt nicht irgendwie die Ernährung, wo es heißt, da kriege ich eine Nierenerkrankung. Nein, man muss sich einfach gesund ernähren. Die berühmte mediterrane Kost auch nicht so viel. Man soll nicht so viel essen. Ja? Also das Stichwort frisst die Hälfte sind die großen Stichworte. Bewegung, ja? Also das ist ein gesunder Lebensstil. Ich sage es immer, wenn man zum Schweinebraten essen geht, soll man nicht zwei Knödel essen, sondern einer. Meistens ist man nach einem, zumindest geht es mir so, nach einem Knödel ist man satt, dann kann der zweite ruhig auf dem Teller liegen bleiben. Und genauso zuckerhaltige Getränke, also Cola, Limo, Spezi und letztendlich auch Apfelschorle enthalten viel Kalorien. Wenn man sehr viel davon trinkt, dann oder auch Bier enthält viel Kalorien. Wenn man viel davon trinkt, dann führt man auch viel Kalorien zu. Heißt nicht, dass man nie eine Cola und nie ein Bier und nie eine Apfelschorle trinken soll. Man soll es alles in Maßen und nach Genuss auch konsumieren.
Jetzt wissen wir natürlich alle, wie schwer es ist, wenn man seinen persönlichen Lebensstil umstellen muss, wenn man vielleicht sich gesünder ernähren muss, wenn man das Rauchen aufhören muss. Wie reagieren da Ihre Patienten, wenn Sie ihnen sagen, guter Mann oder gute Frau, ihr müsst was ändern, weil sonst schaut es schlecht aus?
Das ist wirklich schwierig, weil man sitzt einmal kurz zusammen, bespricht das spricht vielleicht aus eigenen Erfahrungen, wie man selber so ein bisschen auf seine eigene Linie achtet und dann sitzt ein schlanker Arzt vor ihm und dann sagt der Patient, also Sie haben ja gut reden, gell? Es ist schwierig. Und wahrscheinlich ist es so, dass man mit einem Gespräch da alleine nicht weiterkommt. Leider ist es dann so, dass manchmal so einschneidende Erlebnisse wie ein Herzinfarkt oder ein akutes Nierenversagen vielleicht dazu führen zum Umdenken, dass der Patient umdenkt. Oder wenn man beim Patienten, der übergewichtig ist, einen Diabetes feststellt, dass der dann sagt, hoppala, so kann es nicht weitergehen. Ich wollte es immer schon mal ändern. So, und jetzt packe ich es an. Also es liegt am Ende an der eigenen Motivation. Also der Arzt kann nur empfehlen, der kann nicht vorschreiben. Und der Patient muss die eigene Motivation haben, zu sagen, ich ändere was. Und dazu zählt, dass wenn man in einer Familie ist, dass dann auch die ganze Familie daran arbeitet. Ne? Meistens ist es dann so, dass nicht nur der Patient, sondern auch der Partner oder die Partnerin ähnliche Probleme haben. Und dann ist es doch gut, wenn man dann gemeinsam sowas anpackt und sagt, so, jetzt reden wir nochmal drüber und wir werden jetzt hier mal unseren Lebensstil ändern, die Zigaretten wegschmeißen, die Aschenbecher wegtun und mehr Wasser trinken und weniger zuckerhaltige Getränke. Da hat man schon mal einen riesengroßen Schritt.
Gerade das Thema Übergewicht ist ja auch mittlerweile so eine kleine Volkskrankheit. Die Menschen werden immer schwerer, immer dicker. Was raten Sie Ihren übergewichtigen Patienten?
Das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Weniger essen, auch wenn es schwerfällt. Also dann, wenn man satt ist, aufhören zu essen. Das Essen soll ja schmecken und soll Spaß machen. Es ist ja auch etwas, was auch Lebensqualität bedeutet. Nur Salat knabbern kann auch nicht die Lösung sein. In Maßen genießen. Und aber dann, wenn man satt ist, aufhören. Und das kombiniert mit keine zuckerhaltigen Getränke und mit mehr Bewegung. Also natürlich in der Arbeit nicht mit dem Aufzug fahren, sondern die Treppen steigen. Aber es bedeutet auch, man empfiehlt eine halbe Stunde pro Tag zügig spazieren gehen. Jetzt wird jeder sagen, der in einem Gebäude arbeitet, wenn er den ganzen Tag nur hin und her läuft, das ist ja mein Sport, das reicht. Das reicht eben nicht. Man muss so ein bisschen am Stück eine halbe Stunde sich so bewegen, dass die Arme mitgehen, dass die Arme sich richtig bewegen. Also das Walken beispielsweise, was ja sehr beliebt ist, das ist wirklich ganz toll, weil es auch gelenkschonend ist. Und einfach am Wochenende unsere schöne Landschaft, unser schönes Chiemgau genießen, mit der Familie vielleicht einen längeren Spaziergang zu machen.
Das heißt also, wenn man von mehr Bewegung spricht, das muss jetzt nicht unbedingt jeden dritten Tag ein Halbmarathon sein, sondern einfach, wie Sie eben gerade gesagt haben, Bewegung und das möglichst auch am Stück, dass man sich halt vielleicht einmal ein bisschen anstrengen muss.
Jeden Tag eine halbe Stunde und wenn man das nicht jeden Tag schafft, dann halt jeden zweiten oder dritten Tag. Das würde schon viel helfen, wenn man vorher nur im Sessel gesessen ist. Also das macht wahnsinnig viel aus. Und vor allen Dingen, man soll sich nicht zu große Ziele setzen. Ich sage den Leuten immer, im ersten halben Jahr nicht weiter zunehmen und danach jedes Quartal oder jedes halbe Jahr ein Kilo abnehmen. Das ist schon mal ein Riesengewinn. Wenn man dann über 5 Jahre jährlich 2 Kilo verliert, sind das 10 Kilo über 5 Jahre. Man muss halt Geduld haben.
Sport ist natürlich auch ein ganz interessantes Stichwort. Sport schadet nicht, das wissen wir alle. Sport ist was Gutes. Wenn man jetzt mit einem Nierenleiden zu kämpfen hat, soll man dann trotzdem Sport machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Limitierende beim Sport ist letztendlich das Herz. Wenn das Herz Gefäßverengungen hat, also eine koronare Herzerkrankung, dann ist es natürlich so, wenn man plötzlich anfängt, ganz harten aerobischen Sport zu treiben, dann kann es Probleme mit den Herzkranzgefäßen geben. Bei den Nieren ist es anders. Die freuen sich über jede Bewegung, weil das bedeutet, der Stoffwechsel wird angeregt und Diabetes oder Zucker wird abgebaut. Man muss natürlich vorher sicher sein, dass man nichts am Herzen hat. Nicht, dass es dabei dann Probleme mit dem Herzen gibt.
Also Fazit von dem Ganzen, die richtige Lebensweise kann durchaus das ein oder andere Risiko an einer Nierenerkrankung zu leiden abbauen.
Definitiv, ja.
Dankeschön erst einmal meinem Gast von heute, dem Chefarzt der Nephrologie und der Rheumatologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Carsten Böger. Wir sprechen über das Thema Nierenerkrankungen. In der kommenden halben Stunde klären wir unter anderem alle Fragen rund um die Nierentransplantation. Es ist Donnerstagabend, das heißt, es ist Medizintalk-Zeit auf der Bayernwelle. Ich bin Christoph Grabner. Heute geht's um das Thema Nierenerkrankungen. Und zwar zusammen mit meinem Gast, dem Chefarzt der Nephrologie und der Rheumatologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Carsten Böger. Wie verbreitet chronische Nierenerkrankungen in Deutschland tatsächlich sind, hat vor kurzem eine Studie gezeigt. Rund 80.000 Patienten sind auf die regelmäßige maschinelle Blutwäsche angewiesen. 23.000 haben sich bereits einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Herr Dr. Böger, eigentlich möchte man doch meinen, eine Erkrankung der Niere ist nicht so tragisch. Wir haben ja zwei davon.
Fast jede Nierenerkrankung betrifft immer beide Nieren. Es gibt ganz selten mal Gefäße, die zu den Nieren führen, die eng werden. Da betrifft es natürlich nur die eine Niere. Aber eigentlich in der Regel alle Nierenerkrankungen betreffen beide Nieren. Eine Nierenbeckenentzündung ist auch ein Beispiel, wo nur die eine Niere betroffen ist. Aber sonst alle Nierenerkrankungen, da sind beide Nieren betroffen. Und man hat eine Summe an Nierenkörperchen in den Nieren. Pro Niere sind es 1 Million Nierenkörperchen. Und die werden gleichermaßen von jeder Erkrankung betroffen und werden über die Jahre weniger, wenn die Erkrankung fortbesteht.
Gibt es bei den Nierenerkrankungen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Hört man ja immer wieder bei diversen Erkrankungen, dass man da Unterschiede feststellt. Haben Sie da irgendwas festgestellt?
Sag mal so, Nierenerkrankungen sind bei Männern häufiger, weil sie die Risikofaktoren häufiger haben, noch. Ja, aber das gleicht sich in den nächsten, denke ich, 1-2 Jahrzehnten zunehmend aus, weil auch Frauen zunehmend die Risikofaktoren Diabetes, Hochdruck, Nikotin haben. Und ich denke, da wird sich es angleichen. Beim Diabetes ist es so, ungefähr 60% der Diabetiker sind Männer oder bis 70%. Und so ähnlich ist dann auch die Verteilung bei den chronischen Nierenerkrankungen.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich bei mir diese typischen Symptome feststelle? Wenn ich feststelle, ich bin schon über einen längeren Zeitraum immer schwach, immer müde, am besten gleich mal zum Arzt und möglichst nicht zu lange warten wahrscheinlich.
Ja, das mit der Wartezeit ist es immer so, wie lange habe ich meine Beschwerden schon? Ne? Der Hausarzt ist eine sehr gute Anlaufstelle für Allgemeinsymptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Und da wird natürlich erstmal der ganze Körper untersucht, bestehen Hinweise auf eine andere Erkrankung, eine Tumorerkrankung, eine Blutarmut. Und dann wird vielleicht ein Labor gemacht, eine Blutabnahme, wo viele Faktoren, also viele Organe, untersucht werden. Und da würde dann eben auffallen, wenn eine Nierenerkrankung vorliegt, die würde man dann durch die Blutabnahme und die Urinuntersuchung herauskriegen. Aber wichtig ist, dass man einen Arzt hat, der oder eine Ärztin, der auf alle Organsysteme schaut. Nicht alle Symptome kommen von der Niere. Ja?
Wenn mein Hausarzt jetzt feststellt, hoppala, mit den Nieren ist jetzt was nicht in Ordnung oder es deutet etwas darauf hin, dass nicht alles in Ordnung ist, was passiert dann als nächstes?
Da wäre es gut, wenn der Patient zu einem Nierenarzt überwiesen wird, zu einem sogenannten Nephrologen. Und hierzu gibt es im Chiemgau verschiedene Anlaufstellen. Hier in Traunstein gibt es eine Nierensprechstunde in Trostberg. Es gibt im Chiemgau ausreichende Möglichkeiten, sich beim Nephrologen vorzustellen. Und genau, das wäre die nächste Anlaufstelle.
Sprechen wir mal über die Diagnose, beziehungsweise was passiert dann beim Nephrologen? Was macht der, was vielleicht der Hausarzt nicht machen kann?
Der Nephrologe schaut sich den Patienten auch nochmal gründlich an natürlich. Er schaut sich den Urin unter dem Mikroskop an. Das kann der Hausarzt in der Regel nicht und kann entscheiden, die Zellen, die er dort sieht, rote oder weiße Blutkörperchen, kommen die von der Niere oder sind die eher Zeichen eines Harnwegsinfektes? Und er schaut sich auch die Niere im Ultraschall an und beurteilt, liegt ein chronischer Schaden vor oder nicht? Wie ist die Durchblutung? Wie viele Zysten sind da? Gibt es Hinweise auf einen Tumor? Also das sind viele Dinge, die sich der Nierendoktor da anschaut. Und im Blut schaut er sich an, ob Hinweise für eine Autoimmunerkrankung da sind. Und in der Summe entscheidet der Nephrologe, der Nierenarzt dann, ob eine Nierenpunktion nötig ist, wo man mit einer dünnen Nadel in die Niere reinsticht, in örtlicher Betäubung, um die Ursache der Nierenerkrankung herauszukriegen. Und das macht der Nierenarzt und bewertet dann auch den Befund und macht eine Therapieempfehlung.
Sie haben es gesagt, eine Therapieempfehlung. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Hängt wahrscheinlich von der unterschiedlichen Art der Erkrankung ab.
Es hängt definitiv von den Erkrankungen ab. Also bei der diabetesassoziierten Nierenerkrankung, beim Hochdruck, wird man natürlich diese Risikofaktoren optimal kontrollieren. Und bei den Autoimmunerkrankungen hängt es dann wirklich von der Erkrankung ab, wie man es behandelt. Das sind dann schon sehr spezielle Therapien, wo ein Nierenarzt eingeschaltet werden muss, weil das in der Regel nur der Nierenarzt auch sehr gut kann. Also Stichwort Lupuserkrankung, Morbus Wegener, dann gibt es eine sogenannte IgA-Nephropathie, wo bestimmte Antikörper in der Niere abgelagert werden. Da braucht man meistens Immunsuppressionen, Cortison mit oder ohne anderen starken Medikamenten, und das sollte ein Nierenarzt machen.
Wenn die Nieren mal geschädigt sind, können sie dann wieder komplett geheilt werden oder bleibt vielleicht doch immer so ein bisschen ein Schaden auch zurück?
Wenn es eine Nierenerkrankung ist, die wirklich entzündlich die Niere angreift, dann kann man den Prozess stoppen und dann heilt die Erkrankung so mit einer Art Narbe aus. Ja? Man kann es so ähnlich sich vorstellen wie beim Herzinfarkt. Wenn der früh behandelt wird, dann kann man das Gefäß wieder aufmachen und dann erholt sich der Herzmuskel wieder. Genauso ist es bei der Niere. Wenn man es rechtzeitig erkennt, kann man den Prozess stoppen und dann sind nur ganz wenig Narbengebiete. Je länger das läuft, bevor man die Behandlung macht, desto mehr Narbengewebe entsteht, und wo Narbe ist, das kann nicht wieder gut werden.
Im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen ist ja immer wieder der Begriff der Dialyse auch zu hören. Können Sie es vielleicht mal ganz kurz erklären, was wird bei der Dialyse überhaupt gemacht?
Also grundsätzlich, wenn die Nieren terminal versagen, also chronisch endgültig nicht mehr ausreichend arbeiten, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten der Nierenersatztherapie. So würde ich da herangehen. Das erste und beste ist die Nierentransplantation. Und das zweite und dritte ist die Hämodialyse, die Blutwäsche, oder die Bauchfelldialyse, die Peritonealdialyse. Bei der Nierentransplantation wird eine neue Niere von einem entweder lebenden oder verstorbenen Spender eingepflanzt, die eigenen Nieren bleiben noch drin, und dann kann man ohne Dialyse weiterleben und sehr gut auch leben. Man braucht Immunsuppressionen, also Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, aber damit kann man sehr gut leben. Da haben wir relativ einen großen Organmangel in Deutschland, deshalb steht das nicht für alle zur Verfügung. Und die Dialyse allgemein ist so, bei der Blutwäsche kriegt man entweder einen Katheter in eine Vene gepflanzt oder man baut eine Ader am Unterarm so um, dass man dort problemlos größere Nadeln legen kann. Und da wird dreimal in der Woche das Blut gewaschen. Da sticht man mit zwei Nadeln in die Gefäße rein, entzieht dem Körper Blut, reinigt das über einen Filter und gibt das gesäuberte Blut wieder dem Körper zurück. Das macht man dreimal die Woche für 4 Stunden, und den Rest der Zeit kann man ganz normal leben. Und bei der Bauchfelldialyse kriegt man einen Schlauch eingepflanzt in den Bauch, und dieser Schlauch liegt quasi im kleinen Becken hinter der Blase, und über den Schlauch werden Dialyseflüssigkeiten in den Körper eingefüllt, immer so 2 Liter, 4-mal am Tag ungefähr. Und dieses Wasser, in dieses Wasser gelangen dann die Gifte hinein. Das Blut gibt es an das Wasser ab. Auch die Salze werden dort drüber abgegeben, sodass nach 4 bis 5 Stunden wird dieses Wasser, das im Bauch verweilt hat, wieder rausgelassen aus dem über den Schlauch. Und das passiert dann 7 Tage die Woche, 4-mal am Tag. Und das macht der Patient zu Hause. Dazu muss er nicht in ein Dialysezentrum gehen. Während bei der Blutwäsche muss er 3-mal die Woche in ein Dialysezentrum fahren.
Von was hängt es ab, welche Art der Dialyse bei dem einzelnen Patienten angewendet werden kann?
Also für die Transplantationen kommen in der Regel eher die gesunden und fitten Leute, die nicht durch schwere Begleiterkrankungen gezeichnet sind. Und für die Bauchfelldialyse sind die Patienten dann geeignet, wenn am Bauch möglichst vorher keine Voroperationen waren und wenn man das Gefühl hat, der Patient kann das machen. Also dass er das händisch schafft, dass er den Katheter sehen kann. Blinde Patienten haben da Schwierigkeiten und er muss es auch verstehen. Also ein dementer Patient wird das nicht machen können. Und in der Blutwäsche, da kann jeder, das ist eher etwas Passives, da muss der Patient nicht viel tun. Da muss er nur 3-mal die Woche ins Dialysezentrum fahren. Das kommt eigentlich für fast jeden in Frage.
Sie haben vorhin gesagt, abseits der Dialyse kann der Patient ein relativ normales Leben leben. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, muss er vermutlich einige Dinge beachten, die jetzt ein nicht erkrankter Mensch nicht beachten muss.
Ja, er muss sich in der Ernährung ein bisschen einschränken, weil in bestimmten Nahrungsmitteln sind ganz viel nicht gute Blutsalze drin, wie zum Beispiel das Kalium ist in Zwetschgen sehr viel drin oder in Bananen. Also wir sehen es immer wieder, dass im Herbst, wenn die leckeren Zwetschgenkuchen auf dem Tisch stehen, dass dann die Leute mit hohen Kaliumwerten, also Dialysepatienten mit hohen Kaliumwerten in die Dialyse kommen. Das kann dann manchmal richtig bedrohlich werden. Weil wenn das Kalium im Blut zu hoch geht, dann kann das Herz mal stehen bleiben, ne? Da gibt es natürlich viele andere Ernährungsvorschriften für Dialysepatienten oder Empfehlungen. Und das lernt der Dialysepatient dann mit dem Dialysepersonal. Da gibt es Ernährungsberater und Beraterinnen, die ihm das dann erklären, worauf er achten muss.
Gibt es auch etwas, das ein Patient zum Beispiel beim Trinken beachten muss? Darf jetzt ein Dialysepatient nicht so viel trinken wie ein nicht erkrankter Mensch?
Das kommt darauf an, ob er selber noch Urin produziert. Also meistens am Anfang der Dialyse haben die Patienten noch eine ausreichende Ausscheidung. Und dann ist er eigentlich nicht eingeschränkt in der Trinkmenge. Wenn aber keine Ausscheidung mehr da ist, dann bedeutet das, alles, was ich trinke, bleibt erstmal im Körper und nur ungefähr 3/4 Liter pro Tag wird abgesondert über Schweiß, über Atmung. Und das heißt, wenn ich 3 Liter am Tag trinke oder 4, und ich jeden Tag nur 3/4 Liter verliere, dann habe ich in 2 Tagen 6 Kilogramm Wasser an Bord. Und dieses Wasser geht in der Regel in der Lunge und da tun sich dann die Patienten schwer mit dem Schnaufen. Also ja, wenn man keine Ausscheidung hat, darf man nicht so viel trinken.
Unabhängig davon, dass natürlich die Dialyse, wenn man 3-mal in der Woche ins Krankenhaus muss, ein großer zeitlicher Aufwand ist. Wie lange ist so eine Dialyse bei einem Patienten möglich? Ist es zeitlich unbegrenzt oder sagt man nach 10, 15 Jahren gibt es jetzt dann keine Möglichkeiten mehr?
Grundsätzlich ist es ein unbegrenztes Verfahren. Bei der Bauchfelldialyse ist es meistens nach 2 bis 4 Jahren so, dass das Bauchfell nicht mehr so gut funktioniert und man muss umsteigen auf Blutwäsche. Aber die Blutwäsche kann man grundsätzlich für immer machen, wenn man den Zugang hat, den Dialysezugang. Und da ist es das Problem, dass die Dialysezugänge, die Shunts, also diese Kurzschlussverbindung der Adern an dem Unterarm, manchmal dann verkalken und verschließen oder die Katheter, die wir anlegen, sich infizieren. Und in der Tat ist es so, dass manchmal keine Dialysezugänge dann mehr legbar sind. Besser wäre dann natürlich die Transplantation, dann braucht man das Ganze gar nicht. Aber leider kommt nicht jeder für eine Transplantation in Frage, wenn man zu krank ist. Und selbst die, die auf der Warteliste stehen, die warten jetzt teilweise 6 bis 10 Jahre auf ein Organ und müssen diese Zeit überbrücken mit ordentlich funktionierenden Dialysezugängen.
Sprechen wir mal über die Transplantation. Sie haben es gerade gesagt, man wartet ziemlich lange auf ein passendes Organ. Das Thema Organspende ist ja immer wieder in den Medien, auch immer wieder negativ in den Medien. Woran liegt es denn, dass es bei uns in Deutschland so wenig Organspender gibt oder zu wenig Organspender gibt?
Das ist einmal die gesetzliche Lage. Das ist vielleicht am einfachsten zu erklären. In Deutschland haben wir die Situation, dass man ausdrücklich zustimmen muss oder ein Angehöriger muss zustimmen, dass man seine Organe spenden möchte. In anderen Ländern wie in Österreich gibt es die sogenannte Widerspruchslösung. Das heißt, man muss zu Lebzeiten widersprochen haben, gegen ein Organspender zu sein. Insofern ist der gesellschaftliche Konsens ein anderer. In Deutschland muss jeder gefragt werden. In Österreich geht man davon aus, dass jeder einverstanden ist. So etwas kann man nur erreichen, wenn der gesellschaftliche Konsens dafür da ist, dass Organspende etwas Wichtiges ist. Da fängt es an. Das Zweite, denke ich, ist, wir Deutschen sind tendenziell immer etwas skeptisch, wenn es um die Gesundheit, das Gesundheitswesen geht. Und das ist sicher irgendwie auch historisch bedingt, gesellschaftlich gewachsen. Die Gründe sind sicherlich vielseitig. Das wird man so schnell nicht ändern können. Und da liegt es jetzt an uns Ärzten daran, wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, das in den letzten Jahren verloren gegangen ist, in die Organspende, in die Transplantation, indem wir transparente Programme zeigen, indem wir zeigen, es passieren keine Skandale mehr und dass dies wirklich auch etwas Wichtiges ist. und dass sich da keine Ärzte bereichern oder so, sondern dass wir die Transplantationsmediziner wirklich den Patienten einfach nur helfen wollen. Und das ist ein sehr langer und sehr schwerer Weg, weil doch immer wieder kleine Skandale auftauchen und schlechte Nachrichten auftauchen, die dann sehr hochgebauscht werden. Leider kommen die guten Nachrichten immer viel zu kurz. Den Patienten, denen geholfen wird, von denen hört man relativ wenig. Die großen Erfolgsmeldungen, wenn ein Kind transplantiert wird, das Leben gerettet wird durch eine neue Leber, oder wenn ein junger Mann, der 25 Jahre alt ist, mitten aus dem Berufsleben rausgerissen wird und jetzt an die Dialyse muss, eine Niere bekommt und ganz normal weiterleben kann, sein Unternehmen vielleicht führen kann, sowas hört man nie. Und das ist das, was so ein bisschen schade ist. Ja.
Eines der großen Argumente der Organspendegegner ist ja oft, da wird dann nicht alles gemacht für mich, weil die Ärzte ja meine Organe wollen. Was sagen Sie so jemandem?
Das ist eigentlich sehr leicht zu beantworten. Wenn jemand in die Notaufnahme kommt und er ist lebensbedrohlich erkrankt, sagen wir eine Hirnblutung oder er hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt, dann kümmert sich niemand um den Organspendeausweis, sondern es geht erstmal um die Rettung des Lebens. Guckt keiner und fragt keiner. Und das ist auch in Österreich nicht anders. Das ist überall gleich. Die Ärzte wollen erstmal das Leben retten und die Pflege. Und da wird wirklich alles gegeben. Und erst dann, wenn wirklich erkennbar ist, dass ein schwerster Hirnschaden da ist, dann wird erstmal geguckt, lebt der Patient noch? Dann wird die Hirntoddiagnostik gemacht. Unabhängig davon, ob ein Organspendeausweis da ist oder nicht, sondern das muss erstmal geklärt sein, weil wenn der Mensch hirntot ist, dann kann man die Therapie nicht fortsetzen. Und dann erst, wenn das feststeht, dann wird erstmal geguckt, wie ist es mit dem Organspendeausweis. Sodass ich denke, diese Angst der Bevölkerung ist aus meiner Sicht völlig unbegründet, weil die Ärzte da sind, um wirklich zu kämpfen. Ja, für den Patienten, für das Unfallopfer, für den Patienten mit der Hirnblutung.
Nach welchen Kriterien wird denn da ausgewählt, beziehungsweise was muss denn passen, damit eine fremde Niere in einen Patient passt? Ich sage es mal ganz, ganz platt.
Da gibt es erstmal Gewebsmerkmale, also man muss zusammenpassen, also man muss genetisch ähnlich sein und der Empfänger darf keine Antikörper haben gegen das neue Organ. Das sind mal die wichtigsten Voraussetzungen und dann muss die Blutgruppe passen und dann gibt es noch bestimmte Kriterien, wie groß und wie schwer, wobei das bei der Nierenauswahl nicht so eine große Rolle spielt wie bei der Leber. Also da spielen schon viele andere Faktoren, aber die wichtigsten Faktoren sind die Gewebsmerkmale und die Blutgruppe.
Wie wahrscheinlich ist es dann auch, dass die Niere vom Körper nicht abgestoßen wird? Kommt es heutzutage noch vor?
Es ist so, dass ein Jahr nach der Transplantation funktionieren ungefähr 95% aller Nieren. Das heißt, von 100 Nieren, die transplantiert werden, funktionieren nach einem Jahr noch 95. Und das sind sehr, sehr gute Zahlen, die kann man gar nicht mehr groß verbessern. Wo es schwierig wird, ist dann das Langzeitüberleben des Organs. Denn so nach 5 Jahren ist die Funktionsrate noch so bei 80%. Also da geht dann jedes Jahr immer mal wieder eine Niere kaputt. Und dann muss der Patient wieder an die Dialyse. Aber man hat heute viele Patienten, die länger als 10 Jahre, 20 Jahre transplantiert sind.
Worauf kommt es denn da an? Sie haben es vorhin gesagt, Medikamente sind da ganz wichtig, dass der Patient die auch zuverlässig dann einnimmt, oder?
Genau, die zuverlässige Medikamenteneinnahme, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, jetzt sind wir wieder bei den Risikofaktoren, Diabetes, Hochdruck und Rauchen, das sind auch ganz wichtige Faktoren. Bestimmte Schmerzmittel können die Niere schädigen. Aber im Wesentlichen, das ist so mein Eindruck, ist das Wichtigste, was zählt, ist die zuverlässige Medikamenteneinnahme.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Spendernieren von Toten gesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Lebensspende. Welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein?
Die Lebensspende, das dürfen nur direkte erste und zweitgradige Verwandte machen und Lebenspartner und Menschen, die der Person in besonderer Weise nahestehen oder offenkundig nahestehen. Also zum Beispiel ein langjähriger Freund oder Freundin. Am häufigsten sind es Ehepartner, die in den Nieren spenden oder die Eltern. Das ist das Erste. Es muss auch die Freiwilligkeit da sein. Es darf also kein Geld fließen. Und das wird auch unabhängig nochmal in einer Lebensspendekommission festgestellt. Und das andere ist, die Gewebsmerkmale sollten möglichst gut übereinstimmen und vor allen Dingen die Blutgruppe sollte passen. Wobei heutzutage kann man bei einer Lebensspende auch eine Transplantation über Blutgruppengrenzen hinweg machen. Also man kann das sozusagen passend machen. Das ist dann aber schon sehr speziell und ein bisschen risikoreicher. Ansonsten muss einfach sicher sein, dass der Spender der muss gesund genug sein, der muss fit sein, der darf keinen Diabetes haben, darf nicht selber eine Nierenerkrankung haben und der wird dafür ganz schön auf Herz und Nieren geprüft, ja, ob er wirklich gesund ist und als Spender geeignet ist. Also er muss medizinisch als Spender auch geeignet sein.
Jetzt ist ein medizinischer Eingriff, eine Operation natürlich immer mit gewissen Risiken verbunden. Ist so eine Entnahme einer Niere beim Spender, ist sowas gefährlich?
Es ist, sagen wir mal, so gefährlicher, als wenn man den Eingriff nicht vornimmt. Und das ist wichtig, das so zu betonen, weil das ist ein Eingriff, von dem der Spender nichts hat. Ja, außer, dass vielleicht sein Ehepartner dann danach besser leben kann, aber er selber hat nichts davon. Aber es ist ein überschaubares Risiko. Soweit man das weiß, ist in Deutschland in der ganzen Geschichte der Lebensspende bisher ein, maximal zwei Patienten, Spender gestorben. Soweit man das weiß, die sind auch in der Zeitung gewesen. Das ist ein Eingriff, der von sehr erfahrenen Ärzten gemacht wird und nach wirklich optimaler Vorbereitung. Aber es kann natürlich bei jedem Eingriff immer ein Zwischenfall passieren, ein Wundinfekt, eine Blutung. Solche Dinge können überall passieren. Wobei an den Zentren, wo es häufig gemacht wird, das sehr, sehr selten vorkommt.
Jetzt denkt man sich als Laie ja, ich habe ja nicht umsonst zwei Nieren, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Inwiefern kann man denn mit einer Niere noch normal leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es ja verschiedene Studien, die zeigen, dass man mit einer Niere in der Regel auch sehr gut normal weiterleben kann. Aber wir leben heutzutage länger. Wir werden 80, 90 Jahre alt. Und das heißt, wenn man mit 50 Jahren eine Niere spendet, muss man sicher sein, dass ich die nächsten, sagen wir mal, 30 bis 40 Jahre nicht an die Dialyse komme. Und das ist schwierig vorherzusehen. Da spielen wieder die Risikofaktoren eine Rolle. Menschen mit Übergewicht, mit Hochdruck, mit Diabetes, Nikotinkonsum, wenn die mit 50 eine Niere spenden, haben ein höheres Risiko, mit 70, 80 mal zumindest nah an die Dialyse heranzukommen, als Spender, die ganz gesund sind, schlank, kein Hochdruck, kein Nikotin. Das heißt, so wird auch ausgewählt. So guckt man sich die potenziellen Spender an. Denn in der Tat, mit nur einer Niere hat man erstmal nur die Hälfte der Nierenleistung. Diese Niere erholt sich, also die kompensiert das ein bisschen. Man kommt auf ungefähr 70% der Ausgangsleistung, aber es ist nur 70%. Mit der an sich kann man gut leben, aber wenn man dann noch einen Diabetes draufkriegt oder eine eigenständige Nierenerkrankung, dann geht es schneller Richtung Dialyse, als wenn man zwei Nieren hätte. Klar, wenn man nur die Hälfte der Nierenmasse hat.
Dankeschön meinem Gast von heute, Professor Dr. Carsten Böger. Er ist der Chefarzt der Nephrologie und der Rheumatologie am Klinikum Traunstein. Wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das im Internet tun, und zwar auf der Seite der Kliniken Südostbayern AG. Im Downloadbereich steht die komplette Sendung nochmal zur Verfügung. Das war es für heute wieder. Ihnen einen schönen Donnerstagabend.